Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Das Thema Spiel bei Hunden ist eins, das sich viele HörerInnen von Good Vibrations gewünscht haben. Nicole Gerwig, Eva Windisch, Sabine Wöhner und Ute Rott schauen genauer hin. Sabine legt los.
Das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, sondern Depression. Das hat ein schlauer Mann gesagt, Stuart Brown. Der hat ein kluges Buch geschrieben, das muss ich tatsächlich ablesen, weil das kann ich nicht auswendig. Das Buch heißt How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. Stuart Brown, 2010 hat er das geschrieben. Der hat wissenschaftliche Untersuchungen des Spielens gemacht. Oder der hat das Spielen wissenschaftlich untersucht, sagen wir es mal so, weil er bei der Arbeit mit Mördern eine erstaunliche Gemeinsamkeit bei denen festgestellt hat. Nämlich, die meisten Mörder konnten in ihrer Kindheit nicht spielen. Man hat ihnen das verboten. Also das steht ausführlich in diesem Buch. Das sollte einem schon mal vor Augen halten, wie wichtig das Spielen ist. Und so ein Hund hat ja ein Säugetiergehirn, wie wir auch. Und deswegen rentiert sich's, dass man mal hinschaut an das Spielen, was Spielen ist, wieso Spielen so wichtig ist und was ganz bestimmt kein Spiel ist. Jetzt möchte ich mal einen Satz in den Raum werfen, den ich zumindest früher während meiner Vereinszeit noch ganz oft gehört habe und bestimmt der eine oder andere kennt das immer noch. Zum Glück ist man da jetzt mittlerweile etwas weiter weg, aber manche glauben halt immer noch, dass es so ist. Dieser Spruch lautet da: Wir entscheiden, wenn ein Spiel beginnt und wann es zu Ende ist. Der Hund darf das Spiel nie gewinnen, sonst wird er dominant. Hunde müssen nicht miteinander spielen, hört man auch oft. Hunde müssen nicht mit Menschen spielen. Also so oder so ähnlich hat es bestimmt schon fast jeder gehört. Was ist jetzt dran an diesen Aussagen und was ist an diesen Aussagen? Oder wie sind diese Aussagen verhaltensbiologisch zu bewerten? Und was ist Spiel und was ist es nicht? Und darum soll es mir heute gehen. Jetzt mal schauen, wie Hunde so drauf sind, was Hunde so in ihrem Familienverband tun. Halte ich jetzt mal ein paar Stichpunkte fest. Hunde sind Lebewesen mit Familiensinn. Also das heißt, die in Anführungsstrichen Hunderudel sind nichts anderes als ein großer Familienverband mit den Elterntieren, die das Ganze zusammenhalten mit Geschwistern, Tanten, Onkeln und den kleinen Welpen. Und die Gründe für das Familientier, die liegen fest verankert in der Verhaltensbiologie. Also bei Primaten zum Beispiel, bei gehören ja auch wir Menschen dazu, ne? Da werden einige Tiere aus eigenartigen Gründen zum Ranghöchsten. Also das sind dann meistens die, die am meisten Rabatz machen und am lautesten sind. Bei Kaniden jetzt, bei Hunden und Hundeartigen dagegen sind die Kriterien ein bisschen anders. Also das Familienoberhaupt zum Beispiel erfüllt bestimmte Aufgaben, Futtersuche, Ordnung in der Gemeinschaft und so weiter. Und der muss immer den Überblick bewahren. Also nicht so wie bei uns, wo der Höhere, wo der Chef dann delegiert seinen Job. Die anderen machen in der Regel die Arbeit und die anderen sind auch immer schuld und verantwortlich. Also so ist es bei den Hunden nicht. Das heißt, so ein Hund, so ein Oberhaupt steht immer unter Beweislast. Also das ist Stress. Die wenigsten Hunde tun sich das freiwillig an, weil im Gegensatz zu uns Primaten ist ja bei den Hunden und Hundeartigen eine hohe Position auch mit einer Gegenleistung verbunden. Ist bei uns nicht so. Also deswegen ist in einer Hundegruppe normalerweise ein total entspannter Umgang möglich, da eigentlich alles geklärt ist, die Fronten sind geklärt und jeder weiß, wie der andere tickt. Und jetzt mal schauen, was bedeutet das Spiel für einen Hund untereinander, wenn Hunde untereinander spielen. Wenn Hunde untereinander spielen, das ist Training. Also in erster Linie ist so ein Spiel unter Hunden Training. Das trainiert alle Muskelgruppen, das trainiert die Reaktionsfähigkeit, das trainiert, wie man sein Hundekumpel oder sein Bruder, Schwester einschätzen kann. Das zeigt einem, wie jemand tickt. Blufft er nicht, macht er ernst. Also es wird auch Souveränität erlernt. Also die Hunde kriegen da beim Spielen tatsächlich eine Idee, was berechenbares Verhalten ist. Also es wird Berechenbarkeit gelernt und tatsächlich wird im Spielen auch Führungskompetenz erlernt. Was aber beim Spielen tatsächlich vollkommen, vollkommen wichtig ist, ein Spiel unter Hunden ist immer, immer, immer frei von jeglichem Rollenverhalten. Also jegliches Rollenverhalten ist beim Spielen unter Hunden aufgehoben. Da spielt der Große mit dem Kleinen, das nennt sich Selbsthandicap, der macht sich sogar klein und gibt sich schwach und legt sich auf den Rücken, damit der Welpe oder der junge Hund, der jüngere Hund da eine Chance hat. Also da ist es nicht so, ey, ich bin der Chef und du darfst jetzt mich nicht über den Haufen rennen. Im Spiel ist jegliches Rollenverhalten in der Hundegruppe aufgehoben. Es ist frei von Rangordnungsprinzipien. Es dient dem Lernen von Verhaltensweisen, die für das Funktionieren von einem Rudel halt wirklich notwendig sind. Das wird beim Spielen gelernt. Was ist jetzt über diese weit verbreitete Theorie zu sagen, dass der Hund nie gewinnen darf? Hand hoch, wer es schon gehört hat, wirklich. Also der Hund darf nie gewinnen oder das Spiel anfangen. Was kann man dazu sagen? In der Hundegruppe, wenn ein Kleiner, ein Junger gewinnt, in Anführungsstrichen, dann kommt es ganz oft zu Versöhnungsverhalten. Also wenn jetzt ein junger Hund jemanden wehtut beim Spielen, zum Beispiel aus Versehen, also nicht so wie bei uns Menschen, ne? Wenn jetzt ein junger Hund jemandem wehtut aus Versehen, dann wird er hinterher immer hingehen und versuchen, an der Lefze zu lecken und zu schauen, ob die Beziehung noch in Ordnung ist. Und so, ha, gell, wir sind schon noch fein miteinander. Wir sind schon noch fein miteinander. Ne? Da wird mit der Nase angestupst. Es wird häufiger Kontakt gesucht. Wir Menschen sind hingegen so, wenn uns einer auf die Mütze haut, irgendwie, dann sind wir erstmal wahrscheinlich beleidigt und ignorieren den. Also wir gehen auf solches Versöhnungshalten eigentlich überhaupt nicht ein, im Gegensatz zu Hunden. Hunde gehen auf dieses Versöhnungsverhalten von einem Jüngeren oder, ich mag das Wort nicht, rangniedrig, hört sich ja schon wirklich fast schon kriminell an, also von einem jüngeren Hund gehen die auf dieses Versöhnungsverhalten immer ein. Die sind nicht nachtragend untereinander. Und Hunde sind auch im Spiel mit Menschen nicht nachtragend. Wer ist seinem Hund beim Spiel mal noch nie auf den Fuß getreten oder über ihn drüber gefallen oder dass irgendwas Blödes einem mal passiert ist? Also jetzt mal ganz ehrlich, wem ist noch nie was Blödes passiert oder ist irgendwas auf seinem Hund drauf gefallen oder ein Schlüssel vor der Nase runtergefallen oder irgendwas? Die sind nicht nachtragend, auch mit uns Menschen nicht. Wenn wir da ehrlich hingehen und sagen, oh Mann, das tut mir leid, mir ist da was passiert, das wollte ich nicht, Schatzi, und machen ja auch wir, dass wir sagen, oh, komm, gib mir ein Küsschen oder streichel den und knuddeln den, dann sind die in der Regel überhaupt nicht nachtragend. Und damit solche Verhaltensweisen gefördert und etabliert werden, ist Spielen eigentlich untereinander sehr, sehr wichtig. Was passiert jetzt mit dem Hund, der immer abgewiesen wird, wenn er spielen will? Oder was passiert mit dem Hund, der nie auch mal mit dem Zergel gewinnen darf, um den er da kämpft? Solche Lebewesen erleiden unter Umständen schwere seelische Schäden. Tatsächlich, die werden immer das Gefühl haben, nicht wichtig zu sein. Das kann man gerne nachlesen in dem Buch. Das steht ja alles gut beschrieben. Also ich würde es empfehlen, wer da tiefer einsteigen will. Da gibt es noch ein Buch über Spiel von der Mechthild Käufer. Da stehen auch viele Sachen drin, die sehr, sehr spannend sind, wie sich Hunde und Hundeartige im Spiel verhalten und was man da für Rückschlüsse auf den Menschen ziehen kann. Aber wirklich, das sollte man sich mal vor Augen halten und bewusst werden, dass wenn man seinen Hund ständig abweist, wenn er mit dem Spieli kommt, immer verschenkt sich nichts dabei. Hunde dürfen ein Spiel anfangen und Hunde dürfen verlieren. Dürfen auch mal, Entschuldigung, dürfen auch mal gewinnen. Der Mensch darf auch mal verlieren. Wenn man sich jetzt schaut, wie ein gutes Spiel ausschaut. Also, wie erkennt man jetzt ein Spielverhalten unter Hunden? Weil oftmals ist es ja nicht klar, das haben wir ja in einer der letzten Folgen auch erwähnt, dieses Flirt oder Fiddle About, bei diesen Konfliktbewältigungsstrategien, da sind wir auch darauf eingegangen, dass dieses Fiddeln ja oftmals mit Spiel verwechselt wird und auch umgekehrt. Ich zähle jetzt mal ein paar Punkte auf, an denen man erkennen kann, Spielverhalten einzusortieren, das einem helfen kann, Spielverhalten überhaupt zu erkennen. Und wenn man da ein bisschen sich sensibilisiert dafür, dann kriegt man es auch sehr schnell mit, wenn ein Spiel kippt. Das kann nämlich passieren. Wichtig beim Spielen ist der Rollenwechsel. Wenn immer nur einer von mehreren anderen übers Feld gejagt wird, dann ist es kein Spiel. Oder auch wenn nur zwei Hunde miteinander spielen, wenn immer nur einer der Gejagte ist und immer nur einer jagt, dann ist es nicht unbedingt ein Spiel. In einem richtigen Spielverhalten wechseln sich die Rollen. Mal jagt der eine, mal jagt der andere, mal wird der Unterlegene unten liegen, wird einer unten liegen und dann wird der Unterlegene mal wieder oben stehen. Also das wechselt sich ab. Man kann also, solange ein Rollenwechsel stattfindet, davon ausgehen, dass beide noch mit großem Spaß beim Spiel sind. Selbsthandicap, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass Hunde sich öfters in die unterlegene Position begeben, wenn sie älter oder größer sind. Hunde aus dem gleichen Haushalt sogar oder aus einer engen Gruppe, die zeigen dieses Verhalten sogar ziemlich häufig. Also wenn sie sich bekannt sind, dann passiert es sehr viel häufiger, klar, weil die kennen sich ja, die haben sich abgecheckt. Bei unbekannten Hunden passiert es nicht so häufig. Im Spiel mit jungen Hunden, mit Welpen allerdings schon tatsächlich. Wenn Hunde jetzt nicht in einem Sozialverband zusammenleben, zeigen sie dieses Selbsthandicap in geringerem Maße. Also außer gegenüber von Welpen. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, im Spiel heben sich die sozialen Regeln auf. Also es werden keine Positionen im Spiel durchgesetzt. Alle, die spielen, sind gleich. Bindungen anderer Art werden aufgehoben. Also zum Beispiel, es bedeutet, wenn jetzt zwei Hunde, die enge Freunde sind und im gleichen Haushalt leben, sich trennen und einer der beiden mit einem fremden Hund gegen seinen Freund spielt, auch das kann vorkommen im Spiel. Also wenn ich jetzt hergehen würde und mein Pauli und mein Joschi anschauen würde, wenn die einen gemeinsamen Freund haben, dann kann es dann schon mal sein, dass der sich einmal mit dem Joschi verbündet und gegen den Pauli losgeht und umgekehrt. Das ist auch so ein Zeichen von Spiel. Das dient tatsächlich auch zur Neueinschätzung vom anderen und zur Orientierung. Also im Ernstfall, ihr müsst überlegen, wenn Hunde in einer Gruppe leben, die müssen sich ja auch in einem Ernstfall aufeinander verlassen können und wissen, wie der andere reagiert. Ne? Also so ein Verhalten festigt tatsächlich die Bindung zu seinem Partner, auch wenn man oft mal den gegenteiligen Eindruck hat. Ein nächster Punkt ist, dass der Spielvorgang ständig wiederholt wird. Also Spielverhalten wird immer und immer wiederholt. Und wenn es ein Ernstfall ist, dann endet eigentlich dieser Ernstfall immer mit einer Endhandlung. Also da kann man spielen dann schon auch, also sollte man spätestens dann wissen, dass es kein Spiel war, wenn es dann irgendwann mal zum Geprügel kommt, dann ist es womöglich gekippt. Was wichtig ist zu wissen, dass ein freies, gelassenes und ausgelassenes Spiel von Hunden immer eine entspannte Umgebung oder ein entspanntes Umfeld benötigt. Wilde Hunde zum Beispiel spielen direkt nach dem Essen, weil Essen ist eine total entspannende Tätigkeit. Na okay, erstens haben sie dann Energie und zweitens Essen entspannt. Ist also nicht so, wie uns oft mal gesagt wird, dass Hunde nach dem Essen unbedingt ruhen sollen, weil sie sonst krank werden. Tatsächlich in freier Wildbahn findet nach dem Essen bei den Hunden oft mal so eine Art von Spiel statt. Müsst ihr mal drauf schauen, wenn ihr Hunde habt, die gerne spielen. Wenn bei euch Stress mal in der Familie ist oder der Haussegen mal schief hängt aus irgendwelchen Gründen, kann sein, dass das Spielverhalten nachlässt, dass die Hunde nicht so oft kommen und euch zum Spielen auffordern oder auch nicht untereinander so oft spielen oder extrem gesteigert wird, weil die merken, dass da irgendwas in Schräglage ist. Und die Hunde durch dieses Spielverhalten diese entspannte Stimmung simulieren wollen. Also im Haus, im Familienverband. Unter fremden Hunden wird es eher nicht passieren. Also das, wenn da irgendwie eine Spannung ist, da wird nicht gespielt um des Spielens willen, sondern da ist es tatsächlich immer ein Fiddeln, Querstrich, Stressabbau. Was beim Spiel noch spannend ist, das sind jetzt so Fun Facts, so wissenschaftliche, die lese ich jetzt tatsächlich mal ab. Spielen ist körperliches Training. Der Rhythmus des Spielverhaltens bei Jungtieren entspricht den optimalen Empfehlungen der Sportmedizin für einen ausgeglichenen Muskelaufbau. Tatsächlich ist es ein Zirkeltraining, Querstrich Intervalltraining. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass da nach und nach jegliche Muskelgruppen durchbewegt werden beim Spielen. Tatsächlich. Zum einen wird mal gerauft an Ort und Stelle, dann wird mal gezerrt um irgendwas, das macht die Vordermuskulatur, die Nackenmuskulatur, und dann wird mal gerannt, das ist Kardiotraining. Also tatsächlich entspricht es diesen Empfehlungen der Sportmedizin. Dann die Geschicklichkeit wird trainiert, die Handlungsketten werden geübt, und wenn Hunde viel spielen können, das hilft einem dann schneller und besser zu reagieren, zu handeln, Bewegungsabläufe. Man weicht eher aus. Hunde, die viel spielen miteinander, auch mit anderen und auch mit den Menschen, die lernen auch auszuweichen. Das sind dann auch oft mal die Hunde, die einem nicht unbedingt in die Beine brochen im Spiel. Das kennt jeder von uns Kolleginnen und auch von anderen Kolleginnen, glaube ich, dass wenn man da mal steht, wo Hunde spielen, ja, dass die einem dann manchmal in die Beine rennen. Also solche Sachen werden tatsächlich auch trainiert, dass sowas nicht passiert, weil unter Umständen, wenn ein Hund gegen was brucht, was nicht weggeht, führt es zu Verletzung und zur Schwächung, ne? Und der Energiehaushalt wird optimiert. Was jetzt was Wichtiges ist, dass Spielen auch die Lerndroge Dopamin aktiviert. Also Spielen versetzt das Gehirn in eine Stimmung, in der es gut lernen kann, in der es Sachen gut aufnehmen kann. Der Hund kann sich dann nämlich bei ähnlichen Situationen an diesen Zustand erinnern. Und das Lernen wird gelernt. Lernen ist was Selbstbelohnendes, und Hunde, die nicht spielen dürfen, denen wird auch irgendwann mal die Freude am Lernen genommen, streng genommen. Also so sagt die Verhaltensbiologie. Ich finde es jetzt sehr, sehr spannend. Aber ja, natürlich, jetzt guck doch mal jemand, der spielt und der sich bewegt und der Spaß bei dem hat, was er tut, der hat eine ganz andere Lebensfreude wie einer, der das nie darf. Und wenn man entspannt ist und wenn man in einer guten Motivation ist, dann fällt einem womöglich das auch leichter, irgendwelche Sachen gut zu verknüpfen. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass beim Spielen tatsächlich die räumliche Orientierung gelernt wird. Also es ist nachgewiesen, dass wenn ein Hund im Spiel gefördert wird, dann werden die entsprechenden Bereiche in der Hirnrinde dicker. Das heißt, das Hirn wird besser ernährt und die Verknüpfungen gehen schneller und besser. Es werden also mehr Schaltstellen erzeugt. Dieser Prozess ist durch das Gegenteil bekannt geworden. So zum Beispiel Hunde, die nie die Treppen gehen dürfen. Wer kennt es nicht? Der Hund muss bis zu einem halben Jahr getragen werden. Und dann schleppt man seinen 24 Kilo Labrador Junghund die Treppe hoch in den vierten Stock. Kann man machen, wenn sie ganz klein sind. Aber ein Hund, der keine Treppen steigen darf, lange nicht, der wird irgendwann einmal die Möglichkeit oder die Fähigkeit verlieren, richtig dreidimensional zu sehen. Das heißt, er kann Entfernungen nicht mehr so gut abschätzen, das Auto, was an der Straße vorbeifährt zum Beispiel, oder dass er von der Höhe runterfällt. Also, dass er quasi irgendwo runterfällt, wo jeder andere Hund bremsen würde, weil er weiß, da geht's runter. Also, solche Sachen können auch einem Hund passieren, der nie spielen darf. Jetzt der letzte Punkt, der da gut gelernt werden kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Fairness. Das ist bei uns Menschen auch so. Wenn man spielt, lernt man fair zu sein, weil viele Dinge können nur dann gelernt werden, wenn irgendwas droht, aus dem Ruder zu laufen. Und jetzt kommt ein Punkt, auch dieses schnelle Eingreifen zum Beispiel in ein Spiel kann manchmal kontraproduktiv sein, weil man dadurch Konfliktverhalten lernen kann. Also wenn zum Beispiel wie ein gut sozialisierter erwachsener Hund dabei ist und junge Hunde spielen, die lernen das dann. Die lernen dann, Dinge auch mal zu Ende zu machen oder auch mal, jetzt war es zu viel. Wenn da ein erwachsener Hund zum Beispiel ein Spiel splittet und durchgeht, dann lernen die kleinen Hunde, okay, das war jetzt zu arg, das war jetzt zu viel. Ne? Das gehört auch noch mit dazu, zu dem Thema für mich. Das war jetzt mal so ein kurzer verhaltensbiologischer Ausflug in das Spielverhalten. Und jetzt täte ich gern mal hören, was die Kolleginnen zum Spielverhalten wissen.
Ja, liebe Sabine, ich möchte zu dem Thema Mensch spielt mit Hund und diesem üblen Gerücht, der Mensch muss das Spiel beginnen und beenden, da werden ja ohne Ende Tipps im Internet gegeben, wie man das Spiel beendet mit einem kräftigen Aus oder immer mit etwas, was gegen den Hund ist. Und ich verstehe es nicht. Es ist so unglaublich einfach, wenn mir das Spiel mit meinem Hund zu viel wird. und ich vielleicht auch gerade nicht mehr möchte oder nicht mehr kann, wo ist das Problem? Einfach einmal tief auszuatmen, ein bisschen passiver zu werden, irgendwas Nettes zu dem Hund zu sagen. Ich mache das immer ganz authentisch. Hundchen, mir ist das jetzt zu wild. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und einfach aufzuhören. Ohne Gedöns, ohne Trara. Und das klappt wirklich bei jedem Hund wunderbar. Da muss ich ihm keine Abbruchsignale beibringen oder irgendetwas Negatives zufügen. Das ist so unglaublich einfach. Und es geht wirklich bei jedem Hund. Also, das ist das Einfachste der Welt, einfach zu sagen, du, ich möchte jetzt nicht mehr. Die Hunde merken, was gerade für eine Emotion in mir vorgeht, allein aufgrund meines Tonfalls. Und eigentlich, wir verlernen oder haben wirklich verlernt, so einfache und normale Dinge zu tun. Und wenn ich ein Spiel beginne und anfange, meinen Hund hochzupuschen, ja, dann muss ich mich aber doch auch nicht wundern, warum er gar nicht mehr runterkommen kann. Ich finde es so überhaupt sehr merkwürdig, immer dieses Bedürfnis zu haben, mit einem Hund, vor allem mit einem kleinen Hund, immer spielen zu wollen. Das Bedürfnis zwischen uns und unserem Hund sollte doch eigentlich sein, also von unserer Seite aus, mit diesem Hund einfach eine coole, entspannte, gemeinsame Zeit zu haben. Aber dieser Drang immer, ich muss mit meinem Hund spielen, ist völlig perfide und für mich ist gerade wichtig. Wenn mein Hund anfängt zu spielen, dann sagt er mir doch, jetzt habe ich dieses Bedürfnis. Und dann kann ich doch darauf eingehen. Aber wie gesagt, peu à peu, ich muss ihn nicht hochpushen, bis er vor lauter Cortisol und Dopamin gar nicht mehr weiß, wie der Normalzustand von ihm selber ist. Und wir haben es wirklich gelernt, aus den einfachsten Dingen Riesendramen zu machen. Oder wie siehst du das, Ute?
Ja, Eva, so schaut's aus, ne? Dass wir gerne mal aus allem Drama machen. Irgendwie muss das sein, sonst ist das Leben langweilig. Also ich möchte mal ganz kurz was zu dem Thema sagen, was du auch schon so gut angesprochen hast, Sabine, mit wenn Hunde miteinander spielen. Menschen denken immer, wenn Hunde spielen, dann ist da total Halligalli. Da muss gerannt werden und getobt und gerauft. Und guck mal, was ich für einen tollen Hund habe, der unterwirft sich immer. Das ist auch so was Schönes, ne? So was Tolles. Tatsache ist, so Spiele können eigentlich ganz ruhig sein. Man muss gar nicht unbedingt viel passieren, wenn Hunde miteinander spielen. Und es hängt halt sehr von den Hunden abhängig, ob es lauter wird oder leiser. Wenn Terrier miteinander spielen, denkst du, der Weltkrieg bricht aus, ne? Weil da geht es einfach ab mit Knurren. Andere sagen gar nichts. Oder die liegen einfach am Boden und machen so Knautsch-Beißspiele mit dem Maul, was einfach total niedlich ist. Aber das erkennen viele Leute gar nicht als Spiel. Oder wenn Hunde miteinander Objektspiele machen. Also ich hatte mal einen Krummvorländer und sein Bruder hat bei uns in der Nähe gewohnt. Zufällig, wir kannten die Leute vorher gar nicht und dann haben wir uns halt mit denen angefreundet, sind viel spazieren gegangen und die mochten sich halt gern, die beiden. Also wirklich, kannten, waren ganz 3, 4 Jahre, waren wir immer wieder zusammen, ein, zweimal die Woche. Und wenn einer ein Stöckchen hatte und der andere wollte es mit ihm tragen, ich fand das so faszinierend. Die haben sich immer was ganz Kleines gesucht. Also ich sag mal, ein Strohhalm, ja, der war nichts wert. Und wenn der wirklich kaputt gegangen wäre oder einer hätte den, naja, in Anführungszeichen erobert, das wäre nicht wichtig gewesen. Um was es ging, dass man gemeinsam was trägt und da einfach ein bisschen Spaß dran hat. Weil gemeinsam was tragen ist was, wo man viel Vertrauen zum anderen braucht. Weil die haben ja beide ihre Mäuler, ihre schwierigen, komplizierten und auch sehr gefährlichen Waffen ganz nah beieinander. Und wenn man sich da nicht vertraut, dann fasst man auch einen Strohhalm nicht gemeinsam an. Und das ist, um auf das zurückzukommen, lieber, was du gesagt hast, wenn Menschen mit Hunden spielen, so Zerrspiele, was man jetzt zum Beispiel mit Welpen im Wachstum nicht machen sollte, jedenfalls nicht so doll. Ja, weil da halt die Knochen und so alles noch so weich sind. Aber viele Hunde haben Bedenken, und das finde ich sehr vernünftig und sehr höflich, irgendetwas ins Maul zu nehmen, was wir in der Hand haben. Weil die wissen ganz genau, doch, doch, Sabine. Und ob, ich hatte mal einen Labrador im Training. Ich bin ja nicht so eine Klickertante, aber dem musste ich wirklich, ein Klicker kann ja was ganz Sinnvolles sein, dem habe ich wirklich mit Klickern beigebracht. Erstens mal, du darfst einen Zottel anfassen. Dem wurde immer auch gespielt,
ne, mit, keine Ahnung, mit Kommando jetzt nimm oder fahr oder was weiß ich, was da, was die da gesagt haben. Und wenn er es ausgeben sollte, dann wurde es mit Schnauzengriff gemacht. Also der hat nicht, ein Labrador hat nichts mehr ins Maul genommen. Zumindest nicht, wenn jemand anders mit ihm spielen wollte. Und für den war das eine Riesensache, wenn wir gemeinsam im Zottel gespielt haben. Aber das waren dann nicht 2 Stunden, sondern 10 Sekunden. Einfach, dass der kapiert hat, ich meine das wirklich ernst, dass das nett und lustig ist, weil der halt wahnsinnig gern apportiert hätte und sich nicht getraut hat. Also haben wir uns das mühsam wieder erarbeitet. Das kann man sich alles sparen, so wie du gesagt hast, Eva, indem man mit diesen blöden Kommandos aufhört. Ne? Spielen mit Hunden ist nicht immer laut, ist nicht immer Gerangel, ist nicht immer Rennen, ist unglaublich vielfältig und sagt uns wahnsinnig viel über die Hunde, ne? Oder Nicole?
Ja, Ute, genau. Und das Spannende dabei ist, ich finde, Hunde spielen, gerade wenn sie untereinander spielen, sehr viel intelligenter als wir Menschen. Was bei einem immer auffällt, dass Hunde insgesamt mehr Sozialspiele miteinander spielen. Und die Menschen spielen mit Hunden immer sehr viele Objektspiele, wo es eben auch ein Stück weit um diese Macht und diese, ne, ich bin mehr als du geht. Und das ist halt so schade. Ich glaube, wir sollten uns auch beim Spiel von Hunden auch ein bisschen was abschauen. Und Sabine hat es so toll die ganzen Facetten vom Spiel genannt, wie wichtig das ist. Und wenn wir überlegen, was wir auch mit unseren Kindern machen, also Kinder werden ja, also zumindest war es in meiner Generation noch so, dass wir sehr viel Spielzeug auch geschenkt bekommen haben in allen Variationen, also sei es Rollschuh oder eine Schlappi oder dass wir irgendwelche Bälle geschenkt gekriegt haben. Also es gab sehr viele Sachen oder es gibt für Kinder mal sehr viel Spielzeug, womit sie sich eben beschäftigen und betätigen können. Und das natürlich auch in Gruppen, also wo man eben auch mit anderen Kindern spielen kann, ne? Sei es Mormen oder sonst irgendwas. Und wenn wir uns halt anschauen, wie fein Hunde das miteinander machen, dann finde ich das immer absolut faszinierend. Gerade dann, wenn man beobachtet, wie erwachsene Hunde den Welpen oder jungen Hunden Dinge beibringen. Die haben so ein Feingefühl für die Dosis und für die Dosierung. Die wissen genau, wie weit sie gehen können. Sie wissen genau oder wir haben genau einen Plan, was will ich ihm jetzt erklären? Die machen das in der richtigen Stärke. Und da finde ich immer, dass wir Menschen uns immer sehr grobmotorisch anstellen. Und ich glaube, da könnte man noch sehr viel von lernen. Und gerade auch dieses Fairness-Ding, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass die Hunde auch lernen, uns einzuschätzen und keine Angst vor uns bekommen. Was nämlich dann genau passiert, wenn wir merkwürdig auf bestimmte Sachen reagieren. Ne, wenn wir dann zum Beispiel schimpfen, wenn der irgendwas nicht mehr hergibt, oder wenn wir dann böse werden, wenn der Hund grob geworden ist und das vielleicht aus Versehen gemacht hat. Ne? Sabine, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, und zwar fand ich das jetzt ganz klasse, was du jetzt noch gesagt hast, Nicole, weil darauf wollte ich hinaus bei meiner Aufzählung, die ich da vorhin gemacht habe, mit dieser Versöhnlichkeit, dass Hunde untereinander nicht so nachtragend sind. Erinnert euch doch mal, das kennt doch echt jeder, da ist man auf dem Kindergeburtstag und da macht man Kissenschlacht. Und bei der Kissenschlacht, keine Ahnung, haut der Emil dem Fritz das Kissen ein wenig blöd auf den Kopf und kommt mit dem Finger ins Auge und plötzlich wird gekreischt und man rennt dann ins Wohnzimmer, der Fritz ist blöd, der Emil ist blöd. Und dann mit dem spiele ich nimmer und dann ist er oft mal, nee, auf dem Geburtstag gehe ich nicht mehr und er wird dann nicht mehr eingeladen und ich glaube, dass Hunde da einfach anders sind. Diese, aber das heißt, ich glaube das nicht, ich weiß das, dass die da anders sind. Oder wenn der Hund im Spiel mal echt den Arm erwischt, das passiert. Und gerade mit diesen Objektspielen, die du angesprochen hast, Nicole, da wird der Hund blöd gemacht mit irgendeinem Zergel, der wird ihn um die Ohren kaut. Und deswegen habe ich vorhin mit dem Kopf geschüttelt, Ute, weil du gesagt hast, nehmen Dinge nicht gern in die Hand, was der Mensch macht. Wenn ich den nämlich mit dem Zergel blöd mache und dann quasi ein bisschen in Anführungsstrichen das Beutefangverhalten noch anschiebe und der beißt dann rein und erwischt die Menschenhand plötzlich, ja, dann ist das Geschrei groß, dann kriegt der Hund einen Tritt, man schnauzt ihn an und der weiß gar nicht, was los ist. Erst hat man blöd gemacht, dann mit dem Spiel, dann will man ja offensichtlich mit ihm spielen und dann spielt er und ist vielleicht ein wenig oben drüber und dann kriegt er eine drauf. Hunde sind so nicht. Hunde sind so nicht. Wirklich, mir ist es ja auch schon passiert, dass einer meiner Hunde mich mal erwischt hat beim Spielen. Der Jasko war da prädestiniert, der war so schnell, ich auch. Und manchmal war man gleichzeitig in die falsche Richtung schnell. Der hat mich dann hinterher mal angeguckt mit großen Augen und man hat ihm gesehen, ey, das war nicht so gemeint. Und Hunde versöhnen sich.
Das ist genauso, wie ich das beschrieben habe. Der kommt dann und stupst einen an und legt das Spielzeug vor die Füße und sagt, es tut mir jetzt leid, ist noch eh alles in Ordnung mit uns. Sind wir noch gut irgendwie? Und Menschen sind dann diejenigen, die sagen, nee, jetzt lass mich erst mal in Ruhe, ich muss mich erst mal beruhigen, ich rede jetzt mal 3 Tage nicht mit dir. So sind Hunde nicht. Da sollte sich wirklich jeder mal an die Nase fassen, dass Spielen nichts damit zu tun hat, dass mein Hund mit einem gebrüllten Aus das Spiel sofort fallen lässt. Das ist dann kein Spiel mehr. Es ist auch kein Spiel, dass ich pausenlos mit dem Hund den Ball werf, am besten noch mit der Ballschleuder bis ins Nachbardorf, einmal um die Kirche rum und bring ihn mir wieder. Das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel, wie es sein sollte. Was du vorhin gesagt hast, Ude, das ist auch so klasse. Verschiedene Rassen haben ja so unterschiedliche Spielmodi. Die Aussies zum Beispiel, die hetzen sich gerne, die jagen sich gerne und wer einer rennt voraus, der schneller ist, dann rennt der andere hinterher und jodelt und schimpft und motzt und koscht. Und die sind da so, die Retrieverartigen, die Labbis, die knäulen auch immer gern mal auf dem Boden, die machen gern dieses Maulringen, die haben dann die Goschen offen und geben so grunzende, lustige Geräusche von sich. Windhunde spielen für andere Hunde meist immer ein bisschen doof, weil für die ist es immer ein Spaß, sich gegenseitig zu jagen und sich hinten in die Flanken zu zwicken. Das machen die immer so gerne und es wird von manchen Hunden oft mal missverstanden. Einfach dieses Zwicken. Solche Sachen muss man halt wissen als Mensch, dass man das nicht unbedingt fordert, dass da Missverständnisse entstehen können. Da kann man dann ruhig moderieren bei der ganzen Geschichte. Aber unterm Strich soll das Spiel nämlich wirklich eins sein. Es sollte Spaß machen. Man kann miteinander Dinge belauern. Man kann als Mensch, kann man hergehen mit seinem kleinen Hund, kann man Dinge belauern, kann einen Kiefernzapfen belauern und dann so tun, als würde man wegschnappen und der Hund ist dann schneller. Solche Dinge machen kleine Hunde auch mit sich. Oder Sachen präsentieren und dann damit weglaufen und sich freuen und grinsen und so, selber so kleineren Spiele. Also, mein, ich bin jetzt auch nicht wirklich sportlich, aber so ein bisschen hin und her gehopst im Garten mit dem Hund, das kriegen wir alle ein wenig hin. Gell, Ute?
Ja, das denke ich auch, dass wir das hinkriegen. Ich möchte übrigens widersprechen, was die Kinder betrifft und was Menschen betrifft. Ich glaube, das liegt einfach an den Eltern.
Ja,
Also
natürlich.
ich hab halt einfach als Kind gelernt, wenn ich ankomme, und mein Welt und die Welt, der will ich nicht mehr. Hat meine Mutter gesagt, jetzt reg dich mal nicht auf, geh wieder hin. Vielleicht will sie sich entschuldigen oder entschuldige du dich, wenn ich Mist gebaut habe und dann
So
wird es
kürze
schon
ich das.
wieder. Und so gehört sich das,
So kürze
genau.
ich das, genau.
Und Menschen und Hunde können lernen, sich zu entschuldigen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und so lernt man dann Sozialkompetenz. Das ist gute Sozialisierung, nicht so lange durch die Gegend rennen, bis man blöd ist im Kopf. Weil nach Müd kommt blöd, glaube ich, ne? So heißt es. Was
Genau.
du vorhin gesagt hast, Sabine, mit dem alle möglichen Fertigkeiten lernen. Und dass es wichtig ist, dass man das lernt. Da ist mir was aus meiner Tierheimvergangenheit eingefallen. Da war ein Hund, ein Schäferhund, der wurde beschlagnahmt mit 8 Monaten. Und bei uns ist das eine große Sache, wenn ein Hund beschlagnahmt wird, weil die Kreise alle kein Geld haben und die müssen ja dann für die Kosten im Tierheim aufkommen. Der hatte nur ein Loch in der Hauswand, war da an der Kette ab der 8. Woche. War er an der Kette und neben seinem Loch ging, also war die Haustür und da ging so eine Treppe runter. Und da, wenn er die Leute halt dann angemacht hat, angesprungen hat, ich meine, es war ja ein Baby, ne? Dann hat er einen Tritt gekriegt, der hat nicht ordentlich Futter gekriegt, nicht genügend Wasser, also dem ging es richtig scheiße. Und deswegen wurde er dann beschlagnahmt. Und dann kam der ins Tierheim zu meiner Freundin und ich habe mich also auch ein bisschen mit dem beschäftigt und meine Freundin hat sich sehr intensiv mit dem beschäftigt und die ist dann auch 2, 3 Mal zu mir gekommen, damit er einfach mal ein bisschen was anderes von der Welt sieht. Und da kann ich mich an so eine Situation erinnern und da saßen wir, es war im Sommer, auf dem Hundeplatz im Gras. Und der Rex hieß er, ist da irgendwo rum und hat so rumgeschnüffelt. Und auf einmal bleibt er stehen und fixiert mich und grinst mich an. So aus 20, 30 Meter Entfernung. Und ich grinse zurück. Und auf einmal rennt der los, richtig Vollgas auf mich zu und wirklich so 5 Zentimeter an mir vorbei. Und das hat der noch 2, 3 Mal gemacht. Und ich glaube, der wollte uns zeigen, schaut mal, was ich jetzt kann. Ich meine, dieser Hund, der wirklich ein halbes Jahr als Welpe an der Kette lag, der hat es noch gelernt, weil halt mit ihm vernünftig umgegangen wurde, mit ihm vernünftig gespielt wurde. Der war übrigens sehr sozial kompetent. Das war ein ganz erstaunlicher Hund, war wirklich ganz erstaunlich. Und der musste ja wahnsinnig viel nachholen. Und der war zum Beispiel nachtragend. Das passt jetzt nicht zum Thema Spielen, aber wenn du dich mit dem nicht regelmäßig beschäftigt hast, dann hat er dich mit dem Arsch irgendwann nicht mehr angeguckt. Der hat so viele Enttäuschungen erlebt, da passt es gut dazu, was du am Anfang gesagt hast. Wie war das? Das Gegenteil vom Spiel ist Depression. Dieses Spielen ist enorm wichtig in ganz vieler Hinsicht und es hat eben nichts mit wildem Rumgerenne zu tun, oder Eva?
Ganz genau. Ich habe auch tatsächlich meine damals so bissige Schäferhündin, den richtigen Zugang zu ihr habe ich tatsächlich übers Spiel bekommen. Sie ist einmal irgendwie aus unserem Garten entwischt und ich konnte sie nicht mehr einfangen, weil sie einfach panische Angst nach wie vor mir und vor allen Menschen hatte. Und ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Dann habe ich so aus Spaß so gelauert und so eine lustige Mimik gemacht. Und sie sprang total fröhlich auf mich zu und fand diese etwas Hunden nachgestellte Spielaufforderung so wahnsinnig witzig und es war dann tatsächlich fortan unser kleines Signal, falls sie irgendwie traurig oder schlechte Laune hatte, habe ich immer so ein bisschen imitiert, so eine kleine Spielaufforderung und dann hat sie übers ganze Gesicht gestrahlt und gelacht und sich dadurch auch immer mehr geöffnet. Aber das war auch wirklich das Einzige, was ich mit ihr gespielt habe. Ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen zu einem dieser auch unsagbaren Mythen und Märchen, dass die Hunde keinen freien Zugang zu ihren Spielsachen haben dürfen. Wer auch immer auf diese bescheuerte Idee kam, jedes Kind darf seine Spielsachen behalten und über sie verfügen. Miezchen, Katzen und so weiter dürfen mit ihren künstlichen Mäusen und ihren Bällchen und ihren lustigen Bewegungsspielchen interagieren. Warum darf ein Hund nicht mit seinen Spielsachen spielen? Ganz verrückt. Und warum auch nur, wenn die Krone der Schöpfung das erlaubt? Völlig bizarr. Hunde sollten immer einen großen Korb mit ihren Spielsachen zur Verfügung haben und sich jederzeit individuell daraus bedienen dürfen. Und ich persönlich fand es immer wahnsinnig schön zu sehen, wie diese Idee plötzlich in den Köpfchen der Hunde entstand, sie vor ihrem Spielzeugkörbchen standen, wirklich Pro und Contra bei jedem einzelnen Spielzeug abgewägt haben und sich dann für diese Situation das entsprechende Spielzeug geholt haben. Und nein, dann bin ich nicht hingerannt und habe das durch die Gegend geworfen, sondern das Wunderbare war, jeder Hund hatte seine eigene Idee, was er mit diesem Spielzeug machen konnte. Und ich finde es so schön, wie wunderbar Hunde alleine spielen können, wenn man die Geduld hat, das auch mal zuzulassen. Die wären so unglaublich kreativ und haben so witzige Ideen, aber das scheint die meisten nicht zu interessieren, weil hat man ein Spielzeug, wird es sofort weggeworfen. Wer käme auf die Idee, das Spielzeug eines Kindes durch die Gegend zu werfen? Und Hunde wollen bewundert werden für ihr Eigentum, für ihr wunderbares Spielzeug. Und wenn sie sich eins raussuchen, dass man wirklich sagt, boah, hast du ein tolles Bärchen, Mäuschen oder was auch immer, die freuen sich so wahnsinnig, wenn man das würdigt. Aber das ist irgendwas, was immer noch im unbekannten Hundegesetzbuch steht. Der Mensch beginnt und beendet das Spiel, weil sonst wird der Hund gehen. Wieder mal Chef. Wie auch immer, er wird ja ständig Chef. Ganz furchtbar. Oder wie, was meinst du dazu, Nicole?
Ja, Eva, ich fand deine Idee gerade so klasse, dass man die Spielzeuge von Kindern nimmt und die durch die Gegend wirft. Finde ich super. Vielleicht fällt den Menschen dann mal auf, wie absurd dieses Spiel ist. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Was ich noch kurz dazu anmerken möchte, aber ich glaube, es wurde im Prinzip schon gesagt, aber was noch wichtig ist, dass wir auch immer dran denken, dass Hunde halt eben nicht mit Fremden spielen. Hunde spielen nicht mit fremden Hunden, sondern man spielt dann, wenn man sich kennt, wenn man sich einschätzen kann, wenn man eine Beziehung zueinander hat. Ja, ich glaube, das ist noch mal ein ganz wichtiges Thema zu diesem, was weiß ich, Hundestrände, Hundewiese und diesem ganzen
Und Hunde,
Zeugs.
Entschuldigung, Nicole, und Hunde spielen auch nicht einfach mit fremden Menschen.
Richtig, natürlich, also grundsätzlich mit fremden Lebewesen. Ne? Und was noch wichtig ist, dass man trotz allem auch ein bisschen schaut, dass man so ein bisschen guckt, die Anzahl der Sozialpartner, die untereinander spielen. Oft sind ungerade Zahlen nicht so gut. Ne? Also so drei jüngere Hunde, die miteinander spielen, da kann es ein bisschen schneller kippen, als wenn, ne, wenn es nur zwei sind oder wieder vier sind. Und man muss auch ein bisschen schauen, was man oft auf Hundewiesen beobachtet. Ich lasse meinen Hund nicht mit einem anderen Hund spielen, der gerade eine Ressource umherträgt, weil dann gibt es meistens Ärger. Das ist auch noch vielleicht so ein wichtiges Thema, woran man denken muss. Also schon ein bisschen auch mit Gedanken an die ganze Geschichte gehen. Ja, Sabine, du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, mir ist, was die Eva gesagt hat, das fand ich so klasse mit dem Spielzeug zur freien Verfügung. Die Ute weiß das. Als ich meinen Joschi gekriegt habe und er sehr klein war, da hatte er ein bisschen Stressproblematik. Der hat Spielis gekriegt, eimerweise, die lagen, ich konnte kaum gehen. Der musste die beuteln, der musste die rupfen, der musste mit denen hantieren. Das war ihm so wichtig, dass er da tut. Hätte ich ihm die Spielzeuge weggenommen, weil ich gedacht habe, nee, das ist ja ein Spielzeug und ich lasse es dem nicht. Wer weiß, was er mir dann gefressen hätte stattdessen. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt weg vom Thema Spielen. Auch jetzt noch sind ihm seine Spiele sehr wichtig. Da wird nichts mehr gerupft. Die werden gehütet, die liegen da. Er weiß genau, wo die sind. Die sind in einem Körbchen, da liegen die. Und je nach Tagesverfassung und Stimmung holt er sich eines raus, rupft ein bisschen an dem, spielt ein bisschen mit dem, wirft es hoch, haut es mir um die Ohren, haut es dem Pauli um die Ohren, dann trägt es wieder zurück. Manchmal muss er es vom ersten Stock, wo ich wohne, runter ins Erdgeschoss zu meiner Mutter mittragen, damit das Spielzeug 4, 5 Tage dort unten in der Wohnung wohnt. Dann wird es wieder mit hochgenommen oder es wird was anderes mit hochgenommen. Also der Umgang mit Spielzeugen, der ist äußerst ritualisiert bei vielen Hunden. Oder noch so eine nette Geschichte mit Jasko und Pauli. Manche von euch, von den Zuhörern, kennen mein Jasko, mein Shepherd Jasko. Das war ein bisschen ein Monk. Ich sage immer, der war sehr, sehr eigen, der hat seine Ordnung gebraucht, der hat so ganz klare Vorstellungen von sich und der Welt gehabt. Und dem habe ich ehrlich irgendwann mal in jungen Jahren beigebracht, dass wenn man mit dem Spielen fertig ist, dass man ja seine Spielzeuge aufräumen kann. Das heißt, er hat die Spielzeuge in seinen Korb getragen. Dann kam der kleine Unfug Pauli dazu. Der Pauli war damals knapp ein Dreivierteljahr, 10 Monate, als ich ihn gekriegt habe. Und er hat dieses Spielzeug Eldorado entdeckt, diesen Korb. Naja, ich lag dann irgendwann mal auf dem Sofa und habe so gedöst. Das war, glaube ich, irgendein verregneter Sonntagnachmittag oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und plötzlich höre ich hin und her gelaufe und Geschnaube und Gestöhne. Und ich denke, was ist denn da los? Und mache die Augen so auf. Und sehe dann die beiden, dass der Klein Pauli den Spielzeugkorb mit einer Freude ausgeleert hat und die durch die Gegend gehauen hat. Und der Jasko ist vollkommen empört und schnaubend rumgerannt und hat wieder aufgeräumt. Und so ging das die ganze Zeit. Und ich saß so auf mein Sofa und denke, es ist echt klasse, so sind die alle beide beschäftigt mit dem Spielzeug. Also so viel hätte ich nie erlebt, würde ich die Spielzeuge wegschließen oder würde ich sie nicht zur freien Verfügung lassen. Manchmal ist der Umweg über Spiel für manche Hunde auch eine Konfliktbewältigung. Ich weiß von Hunden, die, wenn sie mit einer Situation überfordert sind, wenn jetzt zum Beispiel ein komischer Besuch ins Haus kommt oder irgendwas, dass die dann lieber hingehen und sich in ein Spielzeug holen und es beudeln und ein auf, ha, ja, bevor sie halt dem Besuch in die Wade beißen, ne, beißen die dann lieber in ihr Spielzeug. Also ich denke, wenn ein Hund gelernt hat, dass Spielen Spaß macht und auch, dass er Objekte haben darf, dann nützt er die manchmal zu erstaunlichen Dingen. Und es wäre schade, wenn man sich das nimmt, indem man den Hund mit den Objektspielzeugen, also wenn man da, keine Ahnung, eine Gewaltdarstellung, eine menschliche eine Gewaltdarstellung draus machen will oder eine menschliche Dominanzbehauptung oder sonstiges, oder Ute?
Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, Sabine. Man nimmt sich was. Wir nehmen uns was, wenn wir bestimmte Dinge bei den Hunden nicht zulassen, dass sie zum Beispiel kreativ mit ihren Spielsachen umgehen. Und da ist mir was in den Kopf gekommen von meiner kleinen Loni, von unserer Kromi-Hündin. Die saß mal vor mir auf der Eckbank und ich habe sie geknuddelt und, ne, und auf einmal grinst sie mich an und hat ihr Mäulchen so ganz kurz vor meiner Nase. Und grinst so. Und ich denke mir, was macht die jetzt? Und sag einfach so, hab. Und in dem Moment hat die getan, als würde sie mich in die Nase beißen. Und das fanden wir beide so komisch, wir haben uns beide kaputt gelacht. Und von dem Tag an war das unser Spiel. Manchmal kam die einfach zu mir auf die Eckbank, dann hat sie mich angegrinst, dann wusste ich, ich muss jetzt sagen, hab. Und dann tut sie so, als würde sie mich in die Nase beißen. Fragt mich nicht, woher ich das wusste, was ich tun soll, aber ich habe es genau richtig gemacht. Und wenn ich das nicht zugelassen hätte, dann hätte ich mir unter anderem diese schöne Erinnerung unmöglich gemacht. Ich erinnere mich da total gern dran. Also je mehr Freiheiten wir unseren Hunden in dem Sinn lassen, umso besser ist es für uns, oder?
Das finde ich also auch, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann ja alles Mögliche zum Spiel machen. Ein Spiel zwischen Jasko und mir war zum Beispiel auch, nein, du gehst jetzt nicht an diesen Misthaufen hin. Und er, doch. Und ich, nein, du gehst da nicht hin. Und doch hat er es gemacht. Und ich wusste, dass er es tut. Und er hat sich gefreut, wenn ich gepfiffen habe, dass er kommt und Leberwurst kriegt. Auch das ist Spiel, was wir gespielt haben. Deswegen habt Spaß mit euren Hunden am Spiel. Gönnt ihnen das, habt ein Auge drauf in Hundegruppen, Hundewiesen, Spielgruppen von Hunden, Welpenspielgruppen, ob es wirklich ein Spiel ist, was der Hund da zeigt. Und ansonsten glaube ich, wir sind am Ende angekommen. Und ich habe mir heute ein Zitat rausgesucht, mal wieder für den Abschluss. Und zwar ist es vom Friedrich Rückert. Das war ja ein deutscher Dichter. Und der hat da geschrieben: Ein Weiser ist, wer Scherz und Ernst zu sondern weiß und sich am heitern Spiele neu erstarkt zu strengem Fleiß. Was das sagen soll, wer spielen kann und wer offen ist, der ist auch glücklicher im Leben und kann wieder leisten, wenn er es denn müsste.
Vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen heißt es Sitz, Platz, bleib, Fuß, komm her. Es geht um den sogenannten Grundgehorsam. Wir freuen uns, wenn du dann wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.